NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothe Gerwald und das sind die wichtigsten Themen unserer Sendung. Vor dem EU-Gipfel am Mittwoch. Angela Merkel kämpft um ihre Mehrheit im Bundestag. Regierungskrise in Italien. Berlusconi kann sein Sparpaket nicht durchsetzen. Islamisten auf dem Vormarsch. Das Wahlergebnis in Tunesien. Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages. Außerdem berichten wir über die Beisetzung von Gaddafis Leichnam, über die Wiederwahl von Erwin Sellering zum Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern und wir schauen auf die Spiele im DFB-Pokal heute Abend. Einen Tag vor dem entscheidenden EU-Gipfel zur Euro-Krise und zur sogenannten Hebelung des Rettungsschirms auf mehr als 1 Billion Euro, das heißt mehr als 1000 Milliarden, muss die Kanzlerin im Bundestag um ihre Mehrheit kämpfen. Auch in den eigenen Reihen, in den Fraktionen von Union und FDP. Und es deutet sich an, dass das gelingt. Die Zahl der Abweichler hält sich in Grenzen. Außerdem darf Merkel auf die Zustimmung von SPD und Grünen hoffen. Dietmar Riemer fasst den aktuellen Stand zusammen.
Zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Grün ist es zu ersten Annäherungen über die Frage gekommen, ob und wie der sogenannte Kredithebel zur Ausweitung des Euro-Rettungsfonds ausgestaltet werden soll. Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Trittin, signalisierte bereits am Mittag, dass er sich so etwas grundsätzlich vorstellen könne.
Wir müssen die europäische Stabilisierungsfazilität arbeitsfähig machen. Dies ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Griechenland einen Schuldenschnitt erhält. Dieser Schuldenschnitt ist der einzige Weg, Griechenland wieder auf die Beine zu bringen. Und deswegen brauchen wir die Hebelung. Deswegen brauchen wir eine stärkere Regulierung der europäischen Banken.
Am späten Nachmittag hatten die Fraktionsgeschäftsführer von Union, FDP, SPD und Grünen ein Papier ausgearbeitet, das im Wesentlichen diese Punkte beinhaltet, um zu einem gemeinsamen Entschließungsantrag von Regierung und Rot-Grün zu kommen. Erstens soll das deutsche Garantievolumen im Euro-Rettungsschirm bei 211 Milliarden Euro bleiben und darf nicht erhöht werden. Zweitens soll der Europäischen Zentralbank verboten werden, Staatsanleihen zu kaufen. Und drittens wird in dem Papier darauf hingewiesen, dass das Risiko, dass die Garantiesummen fällig werden könnten, durch eine Aufhebelung des Fonds steigen. Ob die SPD dem letztlich zustimmen wird oder nicht, will sich deren Fraktionschef Steinmeier noch bis morgen vorbehalten, da seiner Meinung nach noch keine ausreichende Informationsgrundlage der Bundesregierung über die Einzelheiten der Hebelung vorliegen. Fraktionschef Volker Kauder von der Union ist sich indes jedoch sicher, dass die Koalitionsmehrheit steht.
Soweit ich informiert bin, und ich bin in der Regel über die Abläufe im Parlament sehr gut informiert, wählen wir morgen keinen Bundeskanzler, sondern wir entscheiden über eine einfache Sachfrage. Und dafür werden wir die Mehrheit auch bekommen.
Allerdings nicht mit der Unterstützung der bekannten Abweichler, wie zum Beispiel Wolfgang Bosbach oder Klaus-Peter Wiltsch.
Ich halte das für falsch mit immer mehr Geld, das wir nicht haben, oder das wir ins Schaufenster stellen, das wir leihen von unseren Kindern und Enkeln, zu versuchen, übermäßige Verschuldung zu bekämpfen. Man kann nicht mit Schulden bekämpfen.
Die FDP hingegen steht, meint deren Parteivorsitzender Wirtschaftsminister Rösler.
Klar ist auch, wir werden eine eigene Mehrheit bekommen, aber auch genau die ist notwendig, nicht mehr und nicht weniger.
Das alles wird sich spätestens morgen Vormittag nach der Regierungserklärung der Kanzlerin im Bundestag zeigen müssen.
Auch die Abgeordneten des Europäischen Parlaments tun sich schwer mit der Rettungshebelkonstruktion. Welche Risiken birgt das Modell? Gibt es einen besseren Weg? Und was geschieht, wenn neben Griechenland noch andere Länder der Eurozone abstürzen? Der Unmut über das Krisenmanagement der Staats- und Regierungschefs wächst. Aus Straßburg berichtet Birgit Schmeitzner.
Die Europaparlamentarier nutzen die Zeit zwischen dem EU-Doppelgipfel und zwar für viel Kritik und für bohrende Fragen. Der Chef der liberalen Fraktion, Guy Verhofstadt, wirft den Staats- und Regierungschefs der EU vor, am vergangenen Wochenende eine riesige Menge an Fragen unbeantwortet gelassen zu haben.
There are still a huge number of questions that are unanswered.
Unklar, sagt Verhofstadt, wie viel Schulden man Griechenland erlassen will. Unklar, ob die geplante Kapitalaufstockung der Banken reicht. Problematisch die Hebelmodelle, mit denen man den Krisenschirm stärken möchte, private Anleger anregen möchte, wieder in Staatsanleihen zu investieren. So bewertet der liberalen Politiker die Rettungspläne, die auf dem morgigen Gipfel in Brüssel beschlossen werden sollen. Die Grünen sparen ebenfalls nicht mit Kritik, etwa wenn es um die Frage geht, reicht Sparen allein aus, damit ein Pleiteland wieder auf die Beine kommt, oder geht das in Richtung Kaputtsparen? Fraktionschefin Rebecca Harms ist der Ansicht, dass die Geberländer, also wirtschaftlich stabile Länder wie Deutschland, zu einseitig agieren. Das sei eine große Schwäche.
Die wirtschaftspolitische Koordination in solchen Situationen muss auch Möglichkeiten geben zu Investitionsprogrammen, die den Absturz der Länder, der Defizitländer auffangen.
Länder wie Griechenland, das Harms zufolge inzwischen viel schlechter dasteht als noch vor einigen Monaten, viel mehr Schulden habe, ein schwächerer Staat sei. Kritik kommt auch aus den anderen Fraktionen, etwa vom Chef der Sozialisten, Martin Schulz. Er wirft den Staats- und Regierungschefs vor, sie hätten keine klare Linie und ihr Blick gehe immer in die eigene Hauptstadt.
Also im Hinterkopf sitzt, wie ist das, was ich hier mache, wie wirkt das zu Hause? Statt zu sagen, wie kommen wir hier zu der besten Lösung für das europäische Gesamtprojekt.
Das, so folgert Schulz, mache abhängig von Populisten. Die geplanten Hebel findet der deutsche SPD-Politiker allerdings sinnvoll, sagt, damit mache man aus dem Krisenrettungsschirm eine Art Finanzprodukt, das attraktiv sein und funktionieren könne. Das werde der Bundestag morgen wohl auch so sehen, sagt Schulz. Schließlich werde damit die Haftung deutscher Steuerzahler nicht ausgeweitet. Eine Einschätzung, die sein CDU-Kollege Elmar Brok teilt, auch wenn aus seinen Worten viel Fatalismus herauszuhören ist. Denn nur wenn der Bundestag Bundeskanzlerin Angela Merkel grünes Licht gibt, kann der Gipfel in Brüssel Entscheidungen treffen.
Wenn die Europäische Union nicht in der Lage sein wird, im Laufe dieser Woche das hinzubekommen, dann Gnade uns Gott. Und ich hoffe, das weiß man auch in Berlin.
Soweit der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok. Doch nicht nur Griechenland, sondern auch Italien hält die EU in Atem. Denn Ministerpräsident Berlusconi hat seine Koalition offenbar nicht im Griff. Die rechtspopulistische Lega Nord verweigert sich der geplanten Rentenreform. Und für Berlusconi, der auf dem EU-Gipfel sein Sparkonzept präsentieren soll, ist das ein Problem. Das Regierungsbündnis könnte an diesem Konflikt zerbrechen. Mehr dazu aus Rom von Tillmann Kleinjung.
Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi steht mit dem Rücken zur Wand. Unter Druck gesetzt von der EU und vom eigenen Koalitionspartner im Stich gelassen. Lega Nord-Chef Umberto Bossi hat zwischen zwei Verhandlungsrunden zu Protokoll gegeben, wir können doch nicht mit 67 in Rente gehen, nur um den Deutschen zu gefallen. Dieses Mal ist es wirklich schwierig, eine gefährliche Situation, ein dramatischer Moment. Die Lega Nord ist der Juniorpartner in Berlusconis Regierung und wehrt sich vehement gegen die von Berlusconi vorgeschlagene Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. So bleibt bis auf Weiteres unklar, mit welchen Vorschlägen Silvio Berlusconi morgen zum EU-Gipfel nach Brüssel reisen wird. Auch ein Rücktritt Berlusconis wird nicht mehr ausgeschlossen. Verkehrsminister Altero Matteoli. Ich habe auch keine Kristallkugel. Aber es gibt das Problem, dass wir Ressourcen finden müssen, mit denen wir Wachstum fördern. Also das, was Europa von uns verlangt. Die Europäische Union erwartet morgen konkrete Zusagen Berlusconis. Und auch Italiens Staatspräsident Giorgio Napolitano forderte die Regierung auf, glaubwürdige Anstrengungen zu unternehmen, sprich den Worten Taten folgen zu lassen. Gleichzeitig kritisierte Napolitano das Lächeln, mit dem Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntag in Brüssel auf die Frage nach Berlusconi reagiert hatten. Er sprach von unpassenden und unangenehmen öffentlichen Äußerungen.
Für Tunesien beginnt ein neues Zeitalter. Die erste freie Wahl ist bestanden und das, was ich schon gestern andeutete, scheint sich jetzt zu bestätigen. Die islamistische Partei Ennahda ist der große Gewinner dieser Wahl. Dennoch, sie ist in der verfassungsgebenden Versammlung angewiesen auf Bündnispartner. Das vorläufige amtliche Endergebnis soll noch heute Nacht vorliegen. Aus Tunis berichtet Marc Dugge.
Wie immer das Endergebnis auch aussehen mag, die Wahlen sind rechtmäßig verlaufen. Meint zumindest Michael Gahler, Chef der EU-Wahlbeobachtermission. Er gratulierte heute den Tunesiern Umso mehr, als das Land noch keinerlei Erfahrung mit einer freien Wahl gehabt habe.
In so einem umfassenden, komplexen Prozess, wo auch die Verantwortlichen erst im Lauf des Prozesses mitbekommen haben, was alles zu berücksichtigen ist, sind natürlich Fehler passiert, sind Verspätungen passiert. Aber wenn man einen Strich drunter zieht, kann man sagen, dass das Land Wahlen gehabt hat, wo die Menschen das Gefühl haben, dass ihre Wahlentscheidung sich auch unmittelbar und ohne Abstriche im Ergebnis widerspiegelt.
Das sehen nicht alle so. Rashid zum Beispiel. Er vermutet, dass bei den Wahlen sehr wohl geschummelt wurde, und zwar vor allem von der islamistischen Partei Ennahda. Gestern hat er sich einer spontanen Demonstration angeschlossen. In Ariana waren alle Büroleiter von Ennahda und die Beobachter auch, alles Ennahda. Die Partei beeinflusst die Wähler auf illegale Weise. Das ist doch alles eine Farce. Wir haben doch keine Revolution gemacht, damit wir wieder ein System wie früher bekommen. Besonders die linken Tunesier sind enttäuscht vom guten Abschneiden der Islamisten. Aber auf Krawall sind nur die wenigsten gebürstet. Viele glauben, dass man mit der Ennahda sehr wohl zusammenarbeiten kann und dass das Wahlergebnis glaubhaft ist. Yusra Ghannouchi ist jedenfalls entspannt. Sie ist die Tochter von Ennahda-Parteichef Rashid Ghannouchi. Wir denken nicht, dass wir während des Wahlkampfs oder auch am Wahltag irgendwelche Gesetze gebrochen haben. Wir haben keinerlei Beschwerden von der Hohen Wahlkommission bekommen. Bisher gibt es nur Gerüchte, die wir für unbegründet halten. Yusra Ghannouchi hat alle Hände voll zu tun. Vor dem Ennahda-Hauptquartier stehen lange Schlangen von Journalisten. Sie werden von den Parteimitarbeitern in Englisch, Französisch und Arabisch betreut. Die Partei ist eben gut organisiert. Vor 9 Monaten war die Ennahda noch verboten. Nun hat sie aus dem Stand offenbar die meisten Stimmen errungen. Die Islamisten rechnen mit gut 30%. Das allerdings reicht nicht aus, um allein zu regieren. Die Ennahda muss jetzt eine Koalition bilden. Ein Sprecher sagte, jeder Partner komme dafür in Frage. Nun müssen all die anderen Parteien Farbe bekennen, ob sie den Islamisten die Hand reichen wollen oder nicht. Auch die linksliberale Partei Etakatol von Mustafa Ben Jaffar. Sie könnte als drittstärkste Kraft ins Parlament einziehen.
Wohin steuert Tunesien? Von der Diktatur befreit, aber in Richtung eines neuen Fundamentalismus? Alexander Göbel kommentiert.
Wie hältst du es mit der Religion? Die berühmte Gretchenfrage hat nach der historischen Wahl in Tunesien einen Identitäts- und Kulturkampf ausgelöst. Das verwundert nicht, angesichts der Tatsache, dass die stärkste politische Kraft, die Islamistenpartei Ennahda, sehr umstritten ist und niemand so genau weiß, ob es allen Erklärungen zum Trotz nicht doch Wölfe sind, die Kreide gefressen haben. Die junge tunesische Facebook-Gemeinde fragt sich schon aufgeregt im Netz, ob die Partei nun Alkohol verbieten und alle Frauen verschleiern wolle. Nein, beteuert die Ennahda-Führung, an den Rechten der Tunesier und insbesondere der Frauen werde nicht gerüttelt. Ennahda wolle Demokratie und gleichzeitig den politischen Islam in Tunesien verankern. Die Partei hat sich im Wahlkampf als gemäßigt verkauft, nach dem Vorbild der türkischen Regierungspartei AKP. Die Religion soll Leitlinie sein, moralische Instanz, und die wolle man gerne über das künftige Bildungsministerium sichern. Für die Verfechter der Trennung von Religion und Staat klingt das beunruhigend. Doch sie verkennen die Ausgangslage. Tunesien versucht gerade, zur ersten echten Demokratie im arabischen Raum zu werden, auf seine Weise. Und da geht es nicht ohne Allah am Regierungstisch. Würde der Islam ausgegrenzt, man wäre sofort zurück in der Zeit des Ex-Diktators Ben Ali. Der hatte die Islamisten ins Gefängnis geworfen und gefoltert. Nein, aus Tunesien wird kein Kalifat werden. Die Islamisten gehen aus der Wahl zwar gestärkt hervor, sie regieren aber nicht allein. Sie werden eine Koalition bilden müssen, mit Mitte-Links-Parteien als Gegenpol. Ich finde, wenn die Leute Islamisten wählen, dann ist das eine Realität, die wir annehmen müssen. Doch wir polarisieren lieber, besonders im westlichen Ausland. Islamisten gegen Fortschrittsgläubige, so heißt unser Lieblingsspiel. Dabei vergessen wir völlig, dass es die Menschen waren, die Ennahda gewählt haben. Ich finde, wir im Westen stehen als Heuchler da, wenn wir überall Demokratie fordern, aber immer ganz schnell damit aufhören, sobald eine islamische Partei gewinnt. Wir gelangen allzu schnell zur Überzeugung, dass Islam und Demokratie eben nicht vereinbar seien, weil überall sofort alles durcheinander geht. Islamisten, das sind für uns automatisch Fundamentalisten. Taliban, Muslimbrüder oder radikale Terrorsekten wie Al-Shabaab in Somalia. Wir glauben, und Glauben ist in diesem religiösen Zusammenhang das richtige Wort, dass Islamismus einfach nicht sein darf. Natürlich waren Ennahdas Methoden während der Wahl kritikwürdig. Natürlich hat auch Tunesien ein Problem mit radikalen Kräften, mit Salafisten, die als lautstarke Minderheit immer wieder Unruhe stiften. Aber all das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Tunesier einen politischen Islam in ihrem neuen System wollen. Einen politischen Islam, der Normalität bedeutet. Einen politischen Islam, der sich seiner Verantwortung stellen muss. Uns bleibt nur, diese Entwicklung zu respektieren. Nur die Zukunft wird uns sagen, ob Ennahda islamistisch ist, moderat islamistisch, konservativ oder einfach nur rechts. Und das auf einem politischen Schachbrett, wo die tunesischen Verfechter des Laizismus links stehen. Für mich ist die wichtigste Erkenntnis, dass der Drang nach Freiheit eben nicht wie durch ein Wunder zu einer säkularisierten Gesellschaft führt. Auch wenn wir das im Westen gerne so hätten. Als Demokraten mögen wir das bedauern. Als Demokraten müssen wir es aber akzeptieren.
Der Kommentar im Echo des Tages von Alexander Göbel. Das Regime in Syrien verstößt inzwischen gegen alle Regeln der Menschlichkeit. Das Vorgehen gegen die Protestbewegung ist an Brutalität schwer zu überbieten. Selbst in Krankenhäusern wird gefoltert, zum Teil mit Unterstützung des medizinischen Personals. Das belegt der jüngste Bericht von Amnesty International. Sebastian Hesse stellt ihn vor.
Aus lauter Angst, in staatlichen Krankenhäusern gefoltert zu werden, lassen sich viele syrische Patienten erst gar nicht behandeln. Das ist das erschütternde Fazit eines 39-seitigen Amnesty International Reports, den maßgeblich Selina Nasser, die Nahost- und Nordafrika-Beauftragte der Menschenrechtsorganisation, verfasst hat.
The cases that we investigated took place in four government-run hospitals.
Die Fälle, die wir untersucht haben, fanden in vier staatlichen Krankenhäusern statt, drei davon im Regierungsbezirk Homs, so Nasser im britischen Radio. Aus Homs dokumentiert der Report etwa einen Zwischenfall vom September, bei dem Sicherheitskräfte der Assad-Regierung eine Klinik stürmten, um einen Regimekritiker zu verhaften. Als sie diesen nicht fanden, nahmen sie offenbar willkürlich 18 Verwundete fest. Ebenfalls in Homs beklagen Krankenhausärzte einen Engpass an Blutkonserven. Die staatliche Blutbank stellt ihre Bestände offenbar nur noch für politisch unbedenkliche Patienten zur Verfügung. Amnesty beklagt zudem, dass auch Krankenhauspersonal an Misshandlungen von Patienten beteiligt ist.
Unfortunately, we received a lot of testimony from wounded persons who say that health workers.
Leider liegen uns auch zahlreiche Zeugenaussagen Verwundeter vor, die angeben, Krankenhausbeschäftigte, also Schwestern und auch Ärzte, hätten sie physisch misshandelt. Seit Ausbruch der politischen Unruhen in Syrien im März haben rund 3000 Menschen ihr Leben verloren, so schätzen es die UN ein. Die Zahl der Verletzten, die in die Krankenhäuser eingeliefert wurden, ist weitaus höher. Nasser berichtet, dass vereinzelt Ärzte die Foltervorwürfe bestätigt hätten. Wie dieser Mediziner aus Homs, den die BBC heute Morgen interviewt hat.
Once a 14 years old child was shot in his leg. Then I see a nurse.
Er habe eine Krankenschwester dabei ertappt, wie sie ein angeschossenes 14-jähriges Kind geschlagen hat. Der Arzt griff ein und informierte die Krankenhausleitung. Daraufhin wurde er von den staatlichen Sicherheitskräften einbestellt. Das ignorierte er und verließ das Land. In weiser Voraussicht, denn auch Mediziner genießen offenbar keinen Schutz mehr in Syrien.
At the same time, there are health professionals in Syria who are treating the wounded,
Ärzten, die verwundete Demonstranten behandeln, drohen Verhaftung und Folter, so die Amnesty-Mitarbeiterin. Das Misstrauen der Assad-Regierung, die Reformen versprochen hat, ist offenbar gewaltig. Nun hat sie laut Amnesty die Krankenhäuser des Landes in Unterdrückungsinstrumente verwandelt.
Die öffentliche Zurschaustellung des Leichnams von Gaddafi ist beendet. In der vergangenen Nacht wurde der frühere libysche Diktator an einem geheim gehaltenen Ort beigesetzt. Einzelheiten von Jürgen Strujak.
Eine Autokolonne verlässt in der Nacht das Gelände eines Einkaufszentrums in der Hafenstadt Misrata. Seit Donnerstag wurde hier der Leichnam von Gaddafi aufbewahrt, zusammen mit den Leichnamen seines ebenfalls getöteten Sohns Muattasim sowie des früheren Verteidigungsministers. Die Autokolonne bringt die Toten an einen unbekannten Ort. Wir haben den Körper des Tyrannen den Behörden übergeben, sagt ein Kämpfer der Übergangsregierung in dem jetzt leeren Kühlraum. Die Menschen, die Angehörigen unserer Märtyrer kamen in den letzten Tagen und haben den Leichnam besichtigt. Das ist eine Lektion für jeden, der versucht, den Menschen die Freiheit zu nehmen. In den frühen Morgenstunden wurden die drei Leichname bestattet. Für die Bestattung sei ein Ausschuss gebildet worden, erklärte Militärsprecher Ibrahim Beit el-Mal zuvor. Aus Sicherheitsgründen finde sie an einem unbekannten Ort statt. Offenbar handelte es sich um einen Ort irgendwo in der Wüste, vielleicht bei Misrata. Am Begräbnis nahmen nur wenige Angehörige und offizielle Vertreter teil. Ein muslimischer Geistlicher soll die Zeremonie geleitet haben. Gaddafi wie auch sein Sohn Muattasam waren am Donnerstag von Rebellenkämpfern gefangen worden. Zu diesem Zeitpunkt lebten sie noch. Kurz darauf gingen Videos und Fotos um die Welt, die die Leichname der beiden zeigten. Der Chefpathologe des Landes erklärte, die Obduktionsergebnisse würden beweisen, dass es ein Schuss in den Kopf war, der den Ex-Diktator tötete. Um die Ergebnisse zu veröffentlichen, brauche er die Genehmigung des Generalstaatsanwaltes. Die liege noch nicht vor. Er habe allerdings Antworten auf alle Fragen, darunter auch die, ob Gaddafi bei Gefechten starb oder gelyncht wurde. Der bekannteste der Gaddafi-Söhne, nämlich Saif el-Islam, soll sich inzwischen bis an die Grenze nach Algerien und Niger durchgeschlagen haben. Das berichtete ein Vertreter des Übergangsrates der Nachrichtenagentur Reuters. Saif el-Islam wolle mit einem gefälschten Pass das Land verlassen.
Christine Bergmann, die Beauftragte der Bundesregierung zur Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs, scheidet in einer Woche aus dem Amt. 1,5 Jahre lang hat sie sich die Sorgen tausender Opfer zu eigen gemacht und versucht, Wege zu finden, wie ihnen geholfen werden kann. Heute zog Bergmann Bilanz. Aus Berlin berichtet Anja Günther.
Missbrauch ist kein Thema der Vergangenheit, sagt Christine Bergmann. Die unabhängige Beauftragte der Bundesregierung zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs beendet ihre Arbeit zwar zum 31. Oktober, weil ihr Vertrag befristet war. Die Arbeit an sich müsse aber weitergehen, weil leider auch der sexuelle Missbrauch von Kindern in Familien und Institutionen nicht aufhört.
Die Dimension, die dieses Missbrauchsgeschehen wirklich hat in der Gesellschaft, das habe ich am Anfang eigentlich in dieser Massivität so nicht eingeschätzt. Also das Miterleben in den Berichten, der Missbrauch an kleinen Kindern, das war schon nicht so ganz einfach. Und diese Massivität ist natürlich dann auch das, wo man dann schon manchmal an der Grenze ist.
Im März 2010 hatte Bergmann mit ihrer Arbeit begonnen. 2 Monate später wurde eine telefonische Anlaufstelle für Betroffene sexuellen Missbrauchs eingerichtet. Bis heute haben sich etwa 22.000 Männer und Frauen gemeldet. Aus dem, was die Betroffenen schilderten und forderten, hat Bergmann nun Empfehlungen formuliert. Positiv merkt die frühere Bundesfamilienministerin an, dass sich im Bereich Prävention einiges getan habe. Handlungsbedarf sieht Bergmann weiterhin vor allem beim Thema Beratungs- und Therapieangebote.
Ausbau der Beratungsstellen, wichtiger Punkt. Wir müssen Versorgungslücken schließen. Sie fehlen, wie gesagt, bei Männern, bei Behinderten. Ich glaube, hier ist klar, dass noch einiges passieren muss.
Bergmann mahnte zudem mehr Aufklärungskampagnen für Kinder und eine Reform des Opferentschädigungsgesetzes an. Denn für Betroffene sexuellen Missbrauchs ist klar, das erlittene Leid zieht sich durch das ganze Leben. So jedenfalls schildert es auch Anselm Kohn aus Ahrensburg. Er und seine Brüder waren vom Stiefvater missbraucht worden.
Es ist auch so, dass sowas nicht verjähren kann, weil im brutalsten Falle ist das ein Seelenmord, der da stattfindet. Und mit dem muss derjenige halt leben, der das erlitten hat. Und der Täter, der wandelt noch stolzen Hauptes durchs Dorf. Und viele, viele drumherum, die könnten ausrasten.
Die Öffentlichkeitskampagne Sprechen hilft hat einiges bewirkt. Viele Missbrauchsopfer haben ihr Schweigen gebrochen. Die telefonische unabhängige Anlaufstelle wird es weiterhin geben. Unklar ist, wer die Nachfolgestelle künftig leiten wird. Christine Bergmann hat ihre Arbeit als sehr sinnvoll erlebt. Die Schicksale haben sie sehr berührt. Sie appelliert nun an die zuständigen Politiker.
Nun muss natürlich der nächste Schritt kommen. Kann nicht bei den Empfehlungen stehen bleiben und dann sagen, nun ist aber die Zeit so schwierig.
Ende November trifft sich letztmals der runde Tisch gegen sexuellen Kindesmissbrauch. Dann wird klar sein, welche Empfehlungen wann in die Tat umgesetzt werden.
Erwin Sellering hat es geschafft. Gut 7 Wochen nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern wurde er heute vom Parlament erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. 2 Abgeordnete der von ihm geführten Großen Koalition aus SPD und CDU verweigerten ihm allerdings die Zustimmung. Aus Schwerin berichtet Stefan Luthmann.
Der neue und alte Ministerpräsident trifft sich am Abend in seinem Schweriner Lieblingsrestaurant mit Freunden und Weggefährten. Nach der Wahl darf auch ein bisschen gefeiert werden. Die Anspannung ist vorbei, spätestens als Landtagspräsidentin Silvia Brettschneider das Ergebnis verkündete.
Es wurden 70 Stimmen abgegeben, davon waren 69 Stimmen gültig. Es stimmten für den Abgeordneten Erwin Sellering 42 Abgeordnete, es stimmten für den Abgeordneten Udo Pasteurs 6 Abgeordnete. Damit ist Herr Erwin Sellering zum Ministerpräsidenten des Landes Mecklenburg-Vorpommern gewählt.
42 von 70 abgegebenen Stimmen, das ist eine deutliche Mehrheit. 36 waren für die Wahl zum Ministerpräsidenten nötig. Allerdings mit den 42 Stimmen hat Sellering 2 Stimmen weniger bekommen, als das Koalitionslager aus SPD und CDU heute zusammenbringt. Dass 2 Abweichler ihn nicht gewählt haben, das sieht Sellering gelassen.
Da ist man, glaube ich, gut beraten, das einfach hinzunehmen. Wenn man so viele Stimmen drüber hat wie wir, das sind ja 9 Stimmen drüber, heute 8, weil einer fehlte, dann ist natürlich die Versuchung groß, dass der ein oder andere mal sagt, nein, heute kriegst du meine Unterstützung nicht, wenn das gefahrlos ist und das Ergebnis nicht gefährdet. Insofern bin ich mit 2 Stimmen, die mir fehlen, sehr zufrieden.
Dennoch, der Beifall nach Sellerings Wahl, der fiel sehr gedämpft aus. Die 6 Stimmen für den Ministerpräsidentenkandidaten der Rechtsextremisten NPD, Fraktionschef Udo Pasteurs, haben einige Abgeordnete schlicht entsetzt. Pasteurs Fraktion hat nur 5 Abgeordnete, das heißt, der Rechtsextremist holte eine Stimme aus dem Lager der demokratischen Fraktionen. So eine Unterstützung für die NPD hat es bisher in keiner Abstimmung des Landtags gegeben. Sellering zeigte sich deshalb enttäuscht.
Die kann ich mir nur wirklich nur so erklären, dass einer oder eine der Abgeordneten sich da einfach vertan hat. Also das glaube ich nicht, dass einer hier im Haus ernsthaft die NPD zusätzlich unterstützt.
Sellering hat nach der Wahl seinen Amtseid abgelegt. Anschließend ernannte er in der Staatskanzlei die 8 Minister. Die legten anschließend ihren Amtseid im Landtag ab. Arbeits- und Sozialministerin Manuela Schwesig war neben Landwirtschaftsminister Till Backhaus die einzige aus der SPD-Ministerriege, die dabei die religiöse Bekräftigung sprach.
Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
2 neue sind auf der Regierungsbank dabei. Der bisherige CDU-Fraktionschef Glawe übernimmt das Wirtschaftsressort. Der 34-jährige SPD-Politiker Matthias Brotkorb ist Bildungsminister. Morgen gibt es in der Staatskanzlei die erste Kabinettssitzung. Es geht erst einmal nur um Formalien. Politisch wird es am Nachmittag. Dann müssen Sellering und sein Vize-Innenminister Lorenz Kaffier die Entscheidungen zur Bundeswehrreform kommentieren. Sellering weiß, auch das Land kommt dabei nicht ungeschoren davon.
Und zum Ende unserer Sendung werfen wir noch einen Blick auf den Sport, genauer gesagt auf die 2. Runde des DFB-Pokals, wo heute Abend gleich 8 Begegnungen auf dem Programm stehen. Ein Überblick von Arndt Brosen.
Für die Fußball-Bundesligisten ist der DFB-Pokal oft undankbar. In den ersten Runden gibt es kaum etwas zu gewinnen, aber viel zu verlieren. So wie zum Beispiel für Borussia Mönchengladbach. Heute zu Gast beim Tabellendritten der 3. Liga, dem 1. FC Heidenheim. Gladbachs Stürmer Mike Hanke weiß, was die eigenen Fans von ihm und seinem Team erwarten.
Ich denke, dass wir jetzt gerade auch gesehen haben, dass da Bremen verloren hat. Und wir wissen schon, was da auf uns zukommt. Und ja, wir haben jetzt keine Angst, aber auch schon ein bisschen Respekt vor der Mannschaft. Und nimm die vollkommen ernst.
Bloß ernst nehmen, nicht unterschätzen, Gas geben, als wäre der Gegner auf Augenhöhe. Das will auch Dortmunds Meistertrainer Jürgen Klopp seinem Team vor dem Heimspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden einimpfen.
Das funktioniert logischerweise nur, indem man die jeweiligen Gegner absolut und am Limit respektiert, was wir tun. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass Dynamo Dresden Bayer Leverkusen rausgeschmissen hat, sondern weil wir natürlich auch die Entwicklung von Dynamo Dresden verfolgt haben in den letzten Wochen.
Die Großen versuchen, die Kleinen für voll zu nehmen. So wie der Hamburger SV heute seinen Gastgeber Eintracht Trier. Der Viertligist war in der ersten Runde der Pokalschreck für den FC St. Pauli. Deshalb auch mahnende Worte von HSV-Trainer Thorsten Fink.
Wir sollten uns auf unsere Stärken konzentrieren, sollten schauen, haben sie irgendwelche Tricks da, dass wir uns nicht überraschen lassen. Darauf werden wir uns top vorbereiten, sodass wir einfach besser sind und auf alles gut vorbereitet sind.
Ähnlich dürfte der FC Augsburg den Abend angehen. Er spielt ebenfalls bei einem Viertligisten bei RB Leipzig. Ein reines Erstligaduell gibt es auch heute Abend. Der 1. FC Köln ist bei 1899 Hoffenheim zu Gast und hat Wiedergutmachung nach dem 0:5 in Dortmund versprochen. Dann gibt es noch 2 Zweitligaduelle. Düsseldorf empfängt 1860 München und Paderborn spielt in Fürth. Außerdem tritt Bochum beim Drittligisten Unterhaching an.
Soweit Arndt Brausen mit einem Überblick und soweit auch das Echo des Tages für heute. Sie können sich die Sendung, wenn Sie mögen, auch als Podcast laden auf unseren Internetseiten wdr5.de oder ndr.de/info. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.